Bei dem ersten Osterfest war das, glaube ich, eine ganz seltsame Situation. Der Michael hat uns ja letzte Woche schon mit hineingenommen bei den Emmaus-Jüngern, die da die Straße lang ziehen. Plötzlich kommt da so ein fremder Mann zu ihnen und weiß total gut Bescheid, obwohl er so tut, als wenn er gar nichts wüsste, bis er sich dann zu erkennen gibt. Und dann sind die ja direkt losgerannt, 11 Kilometer abends bis in die Nacht rein, um den anderen noch zu erzählen, dass ihnen Jesus begegnet ist. Und ich kann mir vorstellen, für uns ist das ja total normal, weil wir die Geschichten kennen und wir glauben da auch dran. Aber wenn du das noch nie erlebt hast und es dir überhaupt nicht vorstellen kannst, ist das auch ein bisschen unheimlich. Und diese unheimliche Situation geht ja weiter. Die Jünger sind eigentlich jetzt alleine. Jesus ist irgendwie irgendwo, aber auch nicht so richtig greifbar. Und Jesus, man hört, ja, der ist auferstanden, aber es ist doch alles ein bisschen schwierig. Dazu kommt noch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, der Hohe Rat, ziemlich beunruhigt sind, dass plötzlich das Grab leer ist, er soll ja auch verschwiegen werden. Und die Römer auch. Es gibt so einen ganz tollen neuen Film, den solltet ihr euch mal angucken, der heißt Auferstanden. Da geht es darum, dass der Pilatus versucht, diesen Leichnam von Jesus wiederzufinden. Und dann wird ein römischer Soldat angesetzt, wie so ein Detektiv und Polizist, der soll dann versuchen, die Leiche Jesu wiederzufinden. Das führt dann dazu, dass er später selber zum Glauben kommt. Aber diese Situation veranschaulicht so ein bisschen diese Zwiespältigkeit, in der die Jünger stecken. Sie haben Jesus nicht mehr um sich rum, den sie irgendwie immer fragen konnten, der auf alles eine Antwort hatte. Und sie haben auch noch Angst vor den Römern, vor dem Hohen Rat. Die Situation in Jerusalem ist schwierig. Und deswegen steht in Johannes 20, 19 bis 21, dass die Jünger sich immer wieder auch versammelt haben. Die haben sich getroffen, weil sie hatten ja jetzt irgendwie keinen Halt mehr und den Halt haben sie sich gegenseitig versucht zu geben. Und sie hatten Angst und haben die Türen verschlossen. Sie saßen so abgekapselt in ihrer Hoffnungstrauer, nenne ich mal das, und haben überlegt, wie geht's denn weiter? Und da steht dann, aus Angst vor den führenden Juden ließen sie Türen fest verschlossen. Und dann passiert, plötzlich kam Jesus zu ihnen. Und plötzlich wird einem auch bewusst, dass Jesus anders ist als vorher. Jesus ist keine menschliche Person mehr, die an einen Ort gebunden ist, sondern Jesus ist jetzt aus einer anderen Dimension. Ich finde, in diesem Text kommt deutlich hervor, dass Jesus Gott ist. Dass Jesus nicht mehr wie vorher als Kind in der Krippe oder später als Jugendlicher im Tempel oder während der 3 Jahre, als er bei seinen Jüngern war, ein ganz normaler Mensch gewesen ist, der zwar auch Gott war, aber auch Mensch. Und jetzt sehen wir, dass er eine andere Dimension hat. Plötzlich sind verschlossene Türen und Wände überhaupt kein Hindernis mehr für ihn. Plötzlich ist er mitten bei ihnen. Und dann sagt er was ganz Tolles. Friede sei mit euch. Und dieses Friede sei mit euch hört man öfters in der Bibel. Zum Beispiel, als Maria gesagt bekommt, dass sie ein Kind bekommen soll. Oder im Alten Testament, wenn ein Engel den Menschen begegnet, dann fängt das oft an mit diesen Worten, Friede sei mit euch. Und ich glaube, in dieser Situation, wie die Jünger voller Angst sind, die Türen verschlossen haben, überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht, kommt da zu ihnen ihr Rabbi und sagt, Friede sei mit euch. Und wenn ich jetzt zu euch komme und sage, Friede sei mit dir, ist das schön. Oder wenn, wie der Timon immer erzählt, in Westjordanland oder in Israel, da begrüßt man sich ja mit Shalom oder Al-Salam und das heißt auch Friede sei mit dir, das ist ja auch schön, das heißt, ich will dich nicht mit dir anlegen und kämpfen, sondern ich will Frieden mit dir haben. Aber wenn in so einer Situation Gott selber zu einem kommt und sagt, Friede sei mit euch, ich glaube, dann entspannt sich die Situation. Und ich freue mich darüber, dass die Jünger das so erleben dürfen, dass sie das hören, Friede sei mit euch. Und Jesus zeigt dann auch wirklich, dass er es ist, indem er ihnen ihre Hände zeigt und ihre Wunden, seine Wunden zeigt. Und das war Jesus nochmal, Friede sei mit euch. Und dann haucht er sie noch an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und sagt ihnen auch, gibt ihnen auch einen Auftrag mit oder eine Verheißung und sagt, wenn ihr die Sünden, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Also Jesus gibt ihnen schon Vollmacht mit. Er lässt sie nicht in dieser Angst sitzen und gibt ihnen Hoffnung und lässt sie nicht allein, wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, Jesus lässt einen einfach nicht fallen. Und das wünsche ich mir so für unser Leben, dass wir das auch, wenn wir in so einem tiefen Loch sitzen und wenn wir die Türen verschlossen haben und Angst haben, dass dann Jesus zu uns kommt und sagt, Friede sei mit dir. Denn das ist das Einzige, was wirklich richtig hilft. Wenn du in einer großen Not bist und du sprichst mit jemandem und der sagt, ja, alles wird gut, dann ist das irgendwie so eine Floskel. Aber wenn Jesus zu dir sagt, Friede sei mit dir, dann ist da richtig Salz und Pfeffer dahinter. Naja, und dann wissen wir ja, dass der Thomas leider nicht dabei war. Der war irgendwo unterwegs, der hat das nicht erlebt. Und Thomas sagt dann, das glaube ich nicht, sagt er. Und ich muss ehrlich sagen, wir stehen oft so über den Dingen und denken, ach, der Thomas, so ein alter Zweifler. Aber wie oft zweifeln wir denn? Wie oft können wir Sachen einfach nicht glauben, die andere Leute erlebt haben? Und es ist einfach so, wenn ich mal in meinem Glaubensleben so zurückspule, dass wenn ich höre, dass Leute unglaublich Sachen mit Jesus erleben, dass ich da manchmal so ein bisschen skeptisch bin und denke, mag ja sein, aber ich kann mir das für mich überhaupt nicht vorstellen. Und so geht es dem Thomas auch und der sagt, ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe und wenn ich mit meinen Fingern in seine Wunde gelegt habe. Damit ist erstmal Ruhe. Und der Thomas wird ziemlich lange alleine gelassen mit seinen Zweifeln. Der Thomas ist auch ein ganz interessanter Typ, der wird nicht so oft in der Bibel erwähnt, aber es gibt so ein paar Stellen und die sind wirklich interessant. Und ich würde sagen, so wie der Petrus derjenige ist, der immer voll Stoff nach vorne geht und immer an vorderster Front dabei ist, ist der Thomas eher so ein pessimistischer Typ und so ein bisschen kritisch. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen kritisch hinterfragt, kann sich auch mit dem Thomas so vielleicht ein bisschen vergleichen oder kann ermessen, wie er sich fühlt. Da gibt es zum Beispiel in Johannes 14 steht da was, da sagt Jesus, und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dahin kennt ihr ja, sagt Jesus. Dann sagt der Thomas, nee, Herr. Der widersprach ihm, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn dann den Weg dorthin finden? Das ist typisch Thomas. Und dann kommt ein Satz, den wir alle super gut kennen und ich bin dem Thomas sehr dankbar, dass er diese Frage gestellt hat, denn dadurch gibt es diesen wunderbaren Vers in der Bibel, da steht nämlich, Jesus sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Danke Thomas, dass du so gezweifelt hast, weil sonst hätte Jesus vielleicht diesen Satz gar nicht gesagt. Einer von diesen Ich-Bin-Worten, die Johannes in seinem Evangelium so hervorhebt, weil er möchte, dass wir kennen, dass Jesus Gott ist. Und diese Ich-Bin-Worte sind immer dieser Hinweis auf Gott. Und der Thomas ist derjenige, der das gefragt hat. Dann gibt es aber noch einen weiteren Vers. Da steht, Thomas, den man auch Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Also auch da so ein bisschen pessimistisch, er ist ein treuer Anhänger Jesu und später wissen wir ja, dass er bis nach Indien gezogen ist. In Südindien gibt es eine große christliche Community und die gründen sich eigentlich auf den Thomas. Der brannte auch für Jesus und er wäre auch bereit gewesen, für Jesus zu sterben. Das ist auch später passiert. Aber er ist da auch so ein bisschen derjenige, der einfach sagt, kommt, wir lassen Jesus nicht allein. Das sind diese Sachen, die wir von Thomas wissen. Und gleich kommt noch eine Begebenheit, wo er auch dabei ist. Also er war schon ein treuer Anhänger Jesu und ich bin dankbar, dass er auch gezweifelt hat, weil das ist uns ja auch oft so, dass wir an irgendwas zweifeln oder dass wir Gott einfach nicht zutrauen, wenn wir irgendeine Not haben, dass er uns da raushelfen wird. Und im Nachhinein ist man manchmal sehr erstaunt und sehr beschämt, wie Gott alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hat. Naja, auf jeden Fall 8 Tage muss der Thomas warten und dann sind sie wieder versammelt und wieder haben sie die Türen verschlossen, weil die Situation hat sich immer noch nicht geändert. Die führenden Juden sind immer noch sehr böse über diese Situation und versuchen, das Ganze irgendwie auszumerzen. Sie haben einfach Angst und dieses Friede mit euch scheint jetzt nicht so nachzuwirken. Auf jeden Fall steht Jesus plötzlich wieder bei ihnen und er sagt wieder das Gleiche, Friede sei mit euch. Und dann passiert etwas sehr Interessantes und das finde ich wiederum so wunderbar an unserem Herrn, dass er sich dann genau dem Thomas zuwendet und genau sein Problem bei der Wurzel packt. Und er sagt nicht so, Thomas, du bist total zweifelnd und du bist ungläubig und mit dir weiß ich nicht, was ich mit dir machen soll. Jesus geht auf Thomas zu und ermuntert ihn, seine Hände in die Wunden zu legen und zeigt ihm die Seite. Und dann sagt er zu ihm, glaube, zweifle nicht länger, Thomas, sondern glaube. Und genau das passiert. Da sagt nämlich Thomas, mein Herr und mein Gott. Manche Menschen brauchen einfach solche Beweise. Andere Menschen brauchen die nicht. Der Paulus braucht Beweise und ich meine, der Thomas braucht Beweise. Und wenn wir schon mal Beweise brauchen, dann brauchen wir uns dafür auch nicht zu schämen, sondern wir dürfen das Jesus sagen und Jesus liebt uns. Daran erkennen wir auch die Liebe Gottes zu uns, dass er sich jedem Einzelnen in seiner Situation zuwendet. Und jeder darf so zu ihm kommen, wie er ist. Und Jesus verurteilt einen nicht, sondern hilft einem, ja, und holt einen ab. Natürlich sagt Jesus auch, glücklich können die sein und die können sich erstmal glücklich schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Also wir können uns heute glücklich schätzen, weil wir Jesus nicht mehr so persönlich treffen. Aber wir haben sein Wort und ich glaube, jeder von uns ist Jesus oder kann Jesus persönlich begegnen. Und das ist ein ganz großes Geschenk, das wir erleben dürfen, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben dürfen, obwohl wir ihn nicht sehen und nicht gefühlt haben. Aber Jesus ist da. Und dann kommt ein Brückentext zwischen 2 Begebenheiten im Johannesevangelium, Vers 30. Da schreibt der Johannes, die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Ist das nicht eine tolle Zusage? Also wir dürfen diese Geschichten alle nur lesen. Wir erleben sie nicht mehr in der Form, wie die Jünger sie erlebt haben. Aber wir dürfen ewiges Leben haben, wenn wir glauben. Und das ist das, wo uns der Johannes wirklich ermutigt, dass wir uns darauf einlassen, dass wir dem Wort Gottes glauben. Und es ist ja auch unbeschreiblich, wenn da steht, viele andere Wunder, die er tat, sind in diesem Buch nicht geschildert. Für mich entsteht da so ein Gedanke, was ist denn noch alles passiert? Ich würde so gern wissen, was noch alles passiert ist. Vielleicht sind so tolle Sachen noch passiert, aber es gibt einen Grund, warum die nicht aufgeschrieben sind. Es steht ja auch irgendwo, dass die Bücher der Welt das nicht fassen könnten. Aber ich würde es schon gerne wissen. Und da müssen wir halt wie die Jünger oder wie der Thomas einfach vertrauen, dass wir nicht alles wissen müssen. Dass wir das, was wir wissen müssen, in der Bibel steht und dass wir glauben dürfen. Ja, dann geht das aber weiter. Ich habe einfach gedacht, die beiden Geschichten werden immer getrennt, aber ich fasse einfach mal zusammen. Bisschen später passiert das dann, dass sie dann wieder am See Genezareth sind, vielleicht sind ein paar Wochen vergangen, die Situation hat sich immer noch nicht großartig geändert, sie sind immer noch alleine, Jesus begegnet ihnen hin und wieder, sie hören schon mal davon, aber Jesus ist erstmal weg. Und sie sitzen da und wissen nicht, was sie so tun sollen und vielleicht können sie mit dem Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, dass sie Sünden vergeben sollen und so weiter, noch nicht so richtig was anfangen. Sie haben ja auch das Pfingstfest noch nicht erlebt, die Gemeinde ist noch nicht geboren und sie sind da in so einer Zwischenzeit und ja, irgendwie wissen sie nicht so richtig, was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen Geld verdienen, das Leben muss irgendwie weitergehen. Und dann sagt der Petrus, kommt Leute, ich gehe fischen. Und da sind dann der Simon Petrus, der Thomas ist wieder dabei, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana und Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren dort. Und dann sagt der Simon Petrus, ich gehe jetzt fischen. Kommt ihr mit? Und die anderen sagen, na gut, wir kommen mit. Und sie stiegen in ein Boot und fuhren los. Und jetzt kommt eine Begebenheit, die erinnert mich total an diese Predigt, die wir vor ein paar Wochen gehört haben, von dem David Klirke, der uns erzählt hat, wie Gott Petrus zum Menschenfischer gemacht hat. Das ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe mal auch gehört, Barbecue mit Jesus, könnte man es auch nennen, diese Geschichte. Denn, naja, sie fahren raus und fangen nichts und dann die ganze Nacht haben sie wieder umsonst verbracht und die Hoffnungslosigkeit, in der sie sich befinden, hat jetzt nicht gerade eine positive Wende gewonnen, weil sie wollten ja eigentlich Fische fangen und wollten wahrscheinlich wieder die verkaufen und Geld verdienen und es passiert überhaupt nichts. Kein Fisch ist da. Sie sind völlig frustriert und im Morgengrauen steht da jemand am Ufer, das ist Jesus, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Dieses Problem scheint irgendwie sich durchzuziehen bei Maria Magdalena, bei den Emmaus-Jüngern und jetzt auch bei denen, dass sie Jesus nicht erkannten. Und ich habe da wieder die Frage, warum erkennen sie den nicht? Weil sie einfach sich nicht vorstellen können, dass Jesus auferstanden ist, obwohl sie ihn jetzt schon zweimal gesehen haben. Irgendwie komisch, sie erkennen Jesus nicht. Oder Jesus sieht auch anders aus, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie erkennen ihn nicht. Und dann fragt Jesus, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft die Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten dem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Ich finde auch sehr interessant, dass er nicht sagt, das ist Jesus oder das ist unser Rabbi. Der sagt, das ist der Herr. Er erkennt Gott. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, dass Jesus jetzt jemand anderes ist. Jesus ist nicht mehr der Mensch, sondern Jesus ist jetzt Gott. Und da sagt er, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren dort, etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Auf dem Feuer brieten Fische. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt noch ein paar von euren Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Das erinnert mich auch wieder an dieses Wunder der Speisung der 5000. Also irgendwie scheint das hier wie so eine Revue-Passierung zu sein, was die Jünger so alles mit Jesus erlebt hatten. Vielleicht auch, damit sie erkennen, dass er wirklich er ist, denn diesmal zeigt er ihnen nicht die Wunden. Diesmal sagt er, sollen Fische fangen, sollen das Netz auf der anderen Seite auswerfen vom Schiff. Sie sollen, er hat Brot und Fisch parat. Und ja, dann freuen sich die Jünger. Und Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Das ist doch 1:1 das andere Wunder, was Petrus am Anfang erlebt hat. Kommt her und esst, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso wie die Fische. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern sich zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ist das nicht eine unglaublich tolle Geschichte? Jesus gibt ihnen zu essen. Also ich finde, wenn man so die Evangelien liest, ist bei Jesus Essen immer ziemlich wichtig. Also es ist so, dass er, glaube ich, gerne isst und er weiß, dass wir davon auch Kraft haben. Und wir sollten Essen jetzt nicht überbewerten, aber Essen ist total wichtig. Auch als er dieses Mädchen auferweckt hat von dem Synagogenvorsteher, da hat er auch gesagt, gib dir erstmal was zu essen. Oder beim Abendmahl, da ging es ums Essen. Und er hat sich oft mit Leuten getroffen, hat zusammen gegessen. Das ist im Orient halt eine ganz wichtige Geschichte, um Gemeinschaft zu haben. Und das macht er hier auch mit seinen Jüngern. Er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Und er gibt ihnen Fisch und Brot und es erinnert sie an die 5000 Leute, oder mehr als 5000 wurden ja nur die Männer gezählt, die er satt gemacht hat. Und sie erkennen, es ist der Herr. Und das ist das, was ich für mich so daraus nehme, dass wir Ostern gefeiert haben, dass wir viele Geschichten von Jesus kennen, dass wir ihm begegnen können. Aber wir sollten immer wissen, Jesus ist Gott. Und das kommt hier ganz klar raus, finde ich, an diesen Stellen, an diesen Begebenheiten, wo Jesus nach seinem Tod Menschen begegnet, ist es anders als vorher. Und das sind auch die Punkte, die ich euch nochmal vorstellen will. Der erste Punkt, wer ist Gott jetzt? Wer ist Jesus jetzt? Nachdem er auferstanden ist, er ist Gott. Es kommt ganz klar raus hervor, es ist nicht mehr der Mensch, es ist jemand anderes, jetzt kommt die Seite Gottes in ihm voll zum Vorschein. Und das ist auch das, was uns so eine Hoffnung gibt, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, nicht nur ein Rabbi, wie viele Leute damals geglaubt haben, der Wunder tut, sondern er ist wirklich Gott. Er ist mit dem Vater eins. Er ist derjenige, der die Welt mit erschaffen hat, so wie es auch im Johannesevangelium am Anfang steht. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist im Johannes so wichtig, dass wir das erkennen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Gott. Jesus ist Gott und wir können ihm voll vertrauen. Ja, und was möchte Gott denn jetzt von uns? Jetzt haben wir das alles gehört. Er möchte, dass wir glauben. Wir dürfen zwar zweifeln, aber irgendwann muss der Zweifel auch aufhören und wir müssen anfangen zu glauben. Wir müssen Gott vertrauen. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen, egal in welcher Situation wir sind, Gott vertrauen. Gott hält zu uns. Gott hat seinen Sohn zu uns geschickt, weil er uns so liebt. Alles, was Gott in der Bibel sagt, ist zu unserem Vorteil gedacht. Gott will nie etwas Negatives, Böses für uns. Gott hat immer Gutes im Sinn. Und wir dürfen wissen, am Ende wird alles gut. Er will aber auch, dass wir handeln. Das finde ich auch so wunderbar in dieser Begebenheit mit diesen Fischen. Er hätte ja 20 Fische da liegen haben können und hätte alle Jünger satt machen können. Aber er hat gesagt, bringt doch auch ein paar von euren gefangenen Fischen, die frischen, bringt die mal vorbei. Also er stellt uns auch was zur Verfügung. Und wir haben auch Potenzial. Gott hat uns Gaben gegeben. Und diese Gaben dürfen wir zu Gott bringen und er macht was damit. Und wenn wir die Fische fangen und liegen lassen, dann bringen die ja nichts. Aber wir dürfen sie nehmen, wir dürfen sie auch zubereiten, wir dürfen sie gemeinsam mit den Fischen, die Jesus schon bereit hat, essen. Und Jesus macht aus dem, was wir haben, auch etwas. Also wir sollen glauben, wir sollen aber auch was tun. Und da möchte ich euch auch Mut machen, dass ihr euch nicht so klein fühlt und denkt, ich bin total abhängig von Gott, aber Gott hat mir auch Gaben gegeben und die soll ich auch einsetzen. Und die, damit denen darf ich wuchern und die dürfen auch zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Und dann habe ich noch eine dritte Sache, die mich so angesprochen hat. Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem selbstbestimmten Lebensstil oder wenn Jesus das Sagen hat? Da habe ich mal notiert, das eine ist sinnlos und das andere ist sinnvoll. Das möchte ich in dem Sinne begründen, weil als die Jünger in dieser Zwischenzeit waren, wo sie noch nicht den Heiligen Geist hatte, wo Jesus nicht mehr bei ihnen war, so direkt, sondern immer nur hin und wieder, da wussten sie nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Da haben sie Türen zugemacht. Da haben sie da gesessen und haben vielleicht gegrübelt, wie soll es weitergehen, haben Angst gehabt, wussten nicht, ja, wie, was jetzt ihr Auftrag war. Sie waren wirklich so orientierungslos. Und ich glaube, wenn man Jesus nicht das Kommando übergibt in seinem Leben, dann ist man, es gibt Menschen, die können, haben schon ein Leben, dass sie so ansteuern. Aber wenn man zum Ende des Lebens kommt, das sehe ich jetzt so bei meinen Schwiegereltern, die hatten wirklich kein sinnloses Leben, wirklich nicht. Aber jetzt, wo es zum Ende geht und wo sie immer schwächer werden und wo man darüber nachdenkt, wo sie selber darüber nachdenken, dass die Lebenszeit begrenzt ist, dann sind alle die Dinge, die sie erlebt haben, irgendwie zweitrangig. Und man fragt, was passiert denn jetzt? Und irgendwie scheint es für mich, dass da nichts mehr ist, dass alles in sich zusammenschmilzt. Und wenn wir dann Jesus nicht an der Seite haben, dann ist unser Leben im Endeffekt sinnlos gewesen. Und das will Jesus nicht. Jesus will uns ein sinnvolles Leben schenken. Er will ein volles Leben uns schenken. Wir sollen die volle Genüge haben. Und das ist das, wenn wir Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn er uns vorangeht, wenn er uns Orientierung gibt, wenn er uns auch durch dunkle Täler führt. Aber er lässt uns nicht allein. Und am Ende kommen wir auf einer grünen Aue an. Und er deckt uns reich den Tisch, so wie im Psalm 23. Und das ist das, was wir erleben dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen. Haben wir auch Schwierigkeiten, haben wir auch Probleme, aber das Ziel ist die grüne Aue. Und das will Jesus und Gott hat alles für uns gegeben, damit wir dieses Ziel erreichen und wir dürfen ihm folgen. Und ich möchte jeden einladen, der das noch nicht weiß und noch nicht kennt, dann komm zu Jesus und gib ihm dein Leben, weil das ist dasjenige, was Sinn und Ziel ergibt. Amen.